Anhalter Bahnhof, Berlin.
Mann, die machen Fahrt, Walter Janisch. Die kommen nicht raus, weil hier sind sie sicher, hier haben sie Hausrecht.
Tommy hinkt ein wenig, seit er vor ein paar Jahren unter die U-Bahn geraten ist.
Mann, so schnell bin ich ja noch. Der kann sich schon mal ja nicht bewegen.
Damals sind Tommy Tabletten auf die Gleise gefallen und er wollte sie rausholen. Jetzt hinkt er ziemlich schnell die Rolltreppe hoch.
Mann, der Fetzer kriegt so einen Arsch voll, wie er aussieht, der Penner.
Tommy ist mit zwei Freunden, einer Sozialarbeiterin und zwei Hunden unterwegs. Und wir mit dem Mikrofon. Gerade haben zwei Bahn-Security-Männer uns vom Bahnsteig vertrieben.
Jetzt habe ich die Action verpasst.
Da sind gerade zwei DB-Security Menschen mit der Bahn eingefahren, sind ausgestiegen direkt an der Bank, wo wir standen, und haben direkt gesagt, ihr müsst hier raus. Wahrscheinlich wegen des Hundes, vielleicht auch wegen Rauchen oder wegen Alkohol.
Wir haben nicht geraucht. Wir hätten auch gerade eben uns hinsetzen können. Die Sicherheit schmeißen sofort raus.
Am Anhalter Bahnhof in Berlin sind die Gleise unter der Erde. Es gibt kein Bahnhofsgebäude. Oben eine große Kreuzung und ein paar kleine Grünflächen, an deren Rand das halb abgebrochene Portal der alten Empfangshalle. Die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Auf den Parkbänken vor dem Portal haben Tommy und die anderen sich versammelt. Mit den Securities der Deutschen Bahn haben sie oft zu tun.
Weil sie einfach übertreiben. Weil sie ihre Macht, ihre Position übertreiben. Ja.
Die sind einfach gewalttätig.
Das ja, das sind die Gewalttäter, nicht wir.
Die Sicherheit. Ja.
Melly ist klein, geht an Krücken. Sie mustert uns mit wachen Augen.
Ja, entweder tun sie mit Gewalt vom Bahnhof entfernen, tragen, schlagen, treten, mit Schlagstücken hauen, manchmal Gas ins Gesicht.
Angst haben fast alle. Gewalt im Leben von Obdachlosen. Ein Feature von Johanna Tirntal und Timo Stukenberg.
Melly, Tommy und Umut hängen jeden Tag am Anhalter Bahnhof ab. Sie sind wohnungslos, haben eine Unterkunft, aber keine eigene Wohnung. Wenn es warm ist, sitzen sie vormittags in der Sonne auf einer Parkbank. Wenn es kalt ist, so wie an diesem Tag, unten auf dem Bahnsteig. Dort bleiben sie, bis sie rausgeschmissen werden oder zum nächsten Bahnhof weiterfahren.
Aber dieses Jahr bei Südkreuz, dann haben wir nur da gesessen und haben gesagt, wir wollen raus zur Herberge. Und dann haben die mich nicht mal Zug fahren lassen. Und dann haben sie gesagt, ihr seid eh nur ein Stück Scheiße, geht mal raus und so. Ne? Entweder wir ziehen jetzt die Handschuhe an oder ihr geht. Und dann sind wir dann gegangen. Aber was soll ich machen mit Krücken? Kann ich mich ja nicht mal verteidigen oder meinen Kopf schützen oder so. Wenn die Handschuhe anziehen, ist so ein Zeichen dafür, dass sie dann Gewalt ausüben.
Ja, dann üben sie Gewalt.
Ob man was gemacht hat oder nicht, spielt keine Rolle.
Über Monate hinweg begleiten wir Tommy, Melly, Umut und mehrere andere wohnungslose Menschen in Berlin. Von Sicherheitspersonal vertrieben zu werden, gehört für viele Wohnungslose zum Alltag. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Gewalt und Demütigung, die sie jeden Tag erleben. Darüber wollten wir mehr erfahren. Wo die Gewalt herkommt, wer sie ausübt und wie sich Wohnungslose davor schützen. Die Recherche führt uns von Bahnhöfen, Brücken und Zeltlagern bis an die Polizeihochschule und in den Gerichtssaal. Gewalt gegen Obdachlose ist allgegenwärtig. Wer aufmerksam die Nachrichten verfolgt, findet sie überall, fast täglich.
Düsseldorf. Obdachloser mit Gewalt abgefüllt. Lebensgefahr. Köln. Mann greift grundlos Obdachlosen an und verletzt ihn schwer. Kassel. Obdachloser mit Dachlatten verprügelt. Mitten in Köln, Obdachlosenzelt angezündet.
Doch selbst die krassen Fälle schaffen es kaum über die Regionalzeitung hinaus.
Berlin-Friedrichshain, erst küsst er ihn, dann schlägt er zu. Betrunkener Polizist verletzt Obdachlosen.
Die Menschen hinter solchen Schlagzeilen bleiben meist unbekannt. Täter wie Opfer.
I'm Martinas Grabauskas from Lithuania. I live in Berlin.
Ich bin Martin aus Litauen. Ich lebe in Berlin.
I'm homeless, I have no home.
Ich bin obdachlos, ich habe kein Zuhause. Ich versuche mein Bestes, aber es klappt nicht so. Also bleibt es erstmal so.
Wir treffen Martin vor einem Späti in Berlin-Friedrichshain, mitten im Ausgehviertel. Anders als die Gruppe am Anhalter Bahnhof hat er keine Unterkunft. Er schläft in einem Hauseingang. Touristen schlendern vorbei, Pendler hetzen zum S-Bahnhof. Der Besitzer des Spätis will kein Interview geben. Er sagt, Martin sitze schon seit Jahren vor seinem Laden. Klar, manchmal gäbe es Probleme mit Passanten, aber sowas wie neulich habe er noch nie erlebt.
I was sitting here all the time and I met some people who was interesting.
Ich saß hier, dann kamen ein paar interessante Leute vorbei.
I tried to say hello.
Ich habe versucht, Hallo zu sagen.
Some tricks.
Und ein paar Tricks vorzuführen.
But the tricks didn't work and then.
Aber es hat nicht geklappt.
After that I got punched in my face.
Und dann wurde mir ins Gesicht geschlagen.
My nose is broken.
Meine Nase ist gebrochen.
For the last 3 or 2 weeks and it's not going better.
Seit 2 oder 3 Wochen wird's nicht besser.
Martins Gesicht ist rot, er schwitzt, die Nase ist geschwollen.
There was 4 or 5 guys there.
Da waren 4 oder 5 Typen.
I was trying to introduce myself.
Ich habe versucht, mich vorzustellen.
And then it gets pity and then I get smashed my face.
Und dann ging's irgendwie schief und ich kriege auf die Fresse.
I get knocked out without notice or something.
Ohne Vorwarnung.
Maybe they didn't know how to say goodbye to me or something.
Vielleicht wussten sie einfach nicht, wie man Tschüss sagt.
Rund 84.000. So viele Menschen gelten in Deutschland als wohnungslos. Das sagt ein Bericht der Bundesregierung Ende 2022. Rund die Hälfte von ihnen leben auf der Straße. Die anderen übernachten bei Angehörigen, Freundinnen, Bekannten. Sie hangeln sich von Couch zu Couch. Zu dieser Zahl kommen noch einmal mehr als doppelt so viele Menschen, die dauerhaft in Unterkünften untergebracht sind, aber keine eigene Wohnung haben. Dazu würden zum Beispiel Tommy und Melli zählen. Insgesamt sind das rund 260.000 Menschen ohne eigene Wohnung.
Selbst wenn die Menschen noch nicht selbst angegriffen worden sind, schwingt es halt immer mit. Es schwingt mit in den Gesprächen unter den betroffenen Menschen. Ja? Oder also es werden immer Geschichten ausgetauscht. Da ist jemand überfallen worden, da hat es geknallt, da ist so. Das geht nicht nur um Gewalt von außen, sondern auch Gewalt innerhalb dieser Gruppe der Wohnungslosen. Aber diese Angst, zumindest Opfer von Gewalt zu werden, die haben fast alle.
Ein Nebentrakt im Berliner Landgericht. Die Gänge mit ihren niedrigen Decken erinnern an ein Bürgeramt. Es ist ein schwüler Sommertag, die Fenster geöffnet. Wir verfolgen den Berufungsprozess gegen Miroslav L. Er soll 2020 einen Obdachlosen im Vorraum einer Bankfiliale angezündet haben.
Er war es, aber er erinnert sich nicht.
Das Verfahren wird eröffnet.
Zunächst die Personalien. Geboren am 20.03.1973 in Lodz. Polnischer Staatsangehöriger. Ohne festen Wohnsitz. Beruf? Gelernter Verkäufer. Kein Einkommen.
Der Angeklagte sitzt mit hängenden Schultern auf seinem Stuhl. Die Übersetzerin spricht leise in sein Ohr.
Am 26. Mai 2021 zu 1 Jahr und 10 Monaten auf Bewährung verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung.
Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt und fordert für den obdachlosen Täter ein höheres Strafmaß. Der Geschädigte kann heute nicht noch einmal aussagen. Er ist im Frühling 2022 verstorben. Sein Tod stand aber nicht in Zusammenhang mit der Tat über 2 Jahre zuvor. Das Protokoll der Vernehmung des Geschädigten wird verlesen.
Welche Personen hielten sich im Vorraum auf und wie konnte es zu dem Feuer kommen? Da muss jemand was drüber gegossen haben. Das hat gleich gebrannt. Ich wurde am Bein verletzt. Jemand hat mir Flüssigkeit über beide Beine gekippt und angezündet. Was war das für eine Flüssigkeit? Wie sollte ich das sehen? Es hatte ja schon gebrannt. Ich bin davon aufgewacht, als meine Hosenbeine und Füße schon brannten.
Ja, Herr Hille müsste eigentlich bald kommen. Müsste eigentlich jeden Augenblick kommen. Eigentlich hält er seine Zeit ein.
Anhalter Bahnhof, 8 Uhr morgens. Tommy war schon in der Substitutionspraxis. Jetzt wartet er auf Helle.
Tommy ist Helles bester Freund, ich glaube seit 40 Jahren oder so, 35 Jahren. Die lieben sich und die hassen sich und es ist immer jeden Tag, wenn man da ist, entweder haben sie sich gerade gestritten oder sie hängen sich wieder in den Armen.
Das ist Sünje Hansen. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Berliner Stadtmission. Sie lacht viel und hat ihren Hund Duke dabei. Der ist oft der Eisbrecher, um mit Wohnungslosen ins Gespräch zu kommen. Einmal pro Woche besucht sie die Gruppe am Anhalter Bahnhof. Als wir sie nach dem Thema Gewalt fragen, denkt sie sofort an Helle.
Ich weiß, dass Helle, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich weiß aber, dass er eine ganz schlimme Erfahrung hatte im Tiergarten. Und zwar wurde er angezündet.
Das ist ein anderer Fall als der, den wir am Gericht verfolgen. Er liegt viel länger zurück. Wir bitten Sünje, Helle nach einem Treffen zu fragen. Er sagt zu. Und jetzt warten wir auf ihn.
Nein, Helle, nee. Helle suchen wir.
Helle, der müsste eigentlich schon nicht hier sein.
Ach.
Nee, aber er kommt mal so viertel nach
meinem Freund. Nein.
Wir suchen unten am Bahnsteig, wir suchen oben auf der Kreuzung.
Also ich habe ihn gestern und vorgestern erinnert.
Okay.
Und beide Tage wusste er noch, um welche Uhrzeit. Er wollte uns erst auf 9 schieben und dann habe ich gesagt, nee. Um 8. Aber also er muss ja herkommen, weil er geht auch hier zur Substitution seit 100 Jahren.
Bei der Substitution bekommen ehemals Heroinabhängige unter ärztlicher Aufsicht Ersatzstoffe verabreicht. Zum Beispiel Subutex oder Polamidon.
Also er muss herkommen. Ist nur eine Frage der Zeit.
Zeit, um Helles Freunde kennenzulernen.
Da ist das seine beste Kumpel von Helle. Wo ist der Helle?
Tommy, ich hab auch schon gefragt, der weiß es auch.
Hey Rico, hast du was von Hilde gehört? Nein. Mann, wir warten auf ihn.
Wir warten. Und dass unser geplantes Interview zum Thema Gewalt ausfällt, bemerken wir zunächst gar nicht.
Daniel, nicht die Hand erheben, sonst werde ich sauer. Es ist immer noch meine Schwester, Freundchen. Daniel, hör auf damit.
Alle hier verbindet, dass sie früher heroinabhängig waren. Und viele waren oder sind noch heute wohnungslos. Die Substitutionspraxis direkt oben am Anhalter Bahnhof ist ihre Anlaufstelle. Von außen eine ganz normale Arztpraxis. Von 8 bis 11 Uhr können sie hier ihren Heroinersatzstoff abholen.
Wir waren fast 2 Jahre unterwegs zusammen.
Das ist Umut. Er ist oft mit Melli mit den Krücken unterwegs, hat Leckerlis für ihren Hund dabei.
Wir waren beide junkie-abhängig, richtig.
Bist du in der Zeit, in der du obdachlos warst, bist du da mal irgendwie angegriffen worden oder so?
Ja, bin ich schon angegriffen. Und da siehst du hier die Beule.
Umut hat eine große Narbe auf der Stirn.
Was ist passiert?
Ein Besoffener kommt der so vorbei. Und dann Melanie neben mir sagte, bist du bescheuert? Und da hat der Stein so in der Hand gehabt.
Umut macht Gesten, deutet einen großen Brocken an, ungefähr von der Größe eines Pflastersteins.
Buff, geschmissen einfach. Wenn hier hingekommen wäre, wäre ich tot gewesen.
Laut einer Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben 84% der obdachlosen Suchtkranken Gewalt erlebt, seitdem sie keine Wohnung mehr haben. Auch Menschen mit psychischen oder körperlichen Leiden werden besonders häufig Opfer. Nach ein paar Stunden am Anhalter Bahnhof ist klar, Erfahrungen mit Aggression prägen die Biografien der meisten hier. Da sind nicht nur Übergriffe von außen, sondern auch Streit im Milieu. Manche verüben Gewalt, wenn sie unter Drogen sind. Andere greifen zu Drogen, weil sie Gewalt erfahren haben. Manchmal kommt auch beides zusammen. Befragung des Angeklagten Miroslav L., der im Vorraum einer Bankfiliale die Hose seines schlafenden Freundes angezündet hat.
Seit wann konsumieren Sie Alkohol und Drogen? Alkohol seit meinem 16. Lebensjahr. Wie viel Alkohol trinken Sie pro Tag? Ein Liter Wodka. Welche Drogen konsumieren Sie? Auf niedrigem Niveau Amphetamine, Kokain, Heroin und Cannabis. Cannabis auch seit meinem 16. Lebensjahr. Haben Sie eine Therapie gemacht? Ja.
Eine Sachverständige berichtet.
Er war bis zu seinem 14. Lebensjahr Bettnässer. Ich habe ihn gefragt, ob seine Eltern bei der Erziehung Gewalt angewendet haben. Er hat das bejaht. Er sei geschlagen worden. Er besuchte den Kindergarten, dann ab 7 Jahren für 8 Jahre die Schule. Er ist nicht sitzen geblieben, hatte aber schlechte Noten und bekam deshalb Schläge.
Aus meinem Erfahrungswert ist charakteristisch für obdachlose Menschen, dass sie es ja gar nicht so mit dem Vertrauen haben und auch gar nicht so mit der Beziehungsfähigkeit, was beides übrigens sehr oft auch Ursachen sind für Obdachlosigkeit.
Dieter Puhl leitet seit Jahrzehnten die Berliner Stadtmission am Bahnhof Zoo.
Wenn dein Vater schon nicht gut zu dir war, wenn du schon traumatisiert wurdest im Kinderbereich, wenn du eben keine gesunde, harmonische Eltern-Kind-Beziehung hast, zu Mutti gehst, weinst und du wirst getröstet, wenn du zu Mutti gehst und eine gescheuert kriegst, dann ist es mit 30 Jahren auch gar nicht so leicht, irgendwie Hilfe anzunehmen.
Gewalt ist häufig von den Eltern ausgehen oder von den Erziehungspersonen. Das muss ja nicht unbedingt immer nur körperliche Gewalt sein, sondern eben auch psychische Gewalt kann auch eine Rolle spielen, die Menschen zur Sucht zu treiben oder zur Obdachlosigkeit.
Der Hille kommt von da. Der schreit dann meist immer von dem Tommy.
Anhalter Bahnhof. Helle ist noch nicht aufgetaucht. Tommy und seine Freunde sitzen auf ihrer angestammten Bank am Bahnsteig. Sie warten und quatschen.
Ich heiße Günther.
Und wie alt bist du, Günther?
Also ich bin 47. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich habe einen deutschen Namen. In Berlin geboren.
Und wo wohnst du jetzt, Günther?
Günther ist eine von Tommys Zufallsbekanntschaften am Anhalter Bahnhof. Man kennt sich hier. Man hängt zusammen ab und dann hört man wieder eine Weile nichts voneinander.
Ich war wirklich 5 Wochen auf der Straße und dann ich war sauber und so und dann bin ich wieder rückfällig geworden. Und dann hinterher kommen dann die Leute und sagen, haben wir doch gesagt, ihr seid doch eh nur Penner und so. Die Umwelt muss verändert werden, nicht der Mensch, oder? Und der Arzt sagt mir, machen Sie doch eine Therapie. Ich sage, wofür denn? Für meine kranke Umwelt wird sich nicht bessern dadurch. So, auch wenn ich 1000 Jahre Therapie mache, ich komme zurück in mein altes Umfeld, bin ich derselbe.
Ich bin in Italien geboren, sagen wir mal so.
Okay, und wo bist du aufgewachsen?
Hier in Deutschland. Ich bin mit 2 hier rüber. Weil mein Vater gestorben ist, mein richtiger Vater, der war mit Textilien selbstständig. Und er hat sich aufgehört. Wir sind vom Weihnachtsmarkt gekommen, meine Mutter mit uns an den Händen. Und auf einmal, ich sage, was macht der Vater da? Der macht die Lampe ganz. Ja. Vater hat sich aufgehört. Nee, und dann sind wir hier rüber. Hier nach Berlin. Ja. Damals war das ja auch schwer, ja, mit so vielen Kindern, 3 Kinder am Arsch. Ja, sie keinen Job, wo soll das Geld herkommen und. Wie soll sie uns durchbringen? Dann hat sie den kennengelernt.
Den Stiefvater.
Dann hat sie den genommen. Die wollte halt den nicht haben eigentlich. Ja, der hat die geschlagen von Anfang an. Ja. Der hat gesoffen. Ja, und dann hat er sie verprügelt oder sexuell missbraucht. Ja, sie wollte ja nicht, aber musste.
Helle und du, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Also deswegen kennen wir uns schon so lange. Also 40 Jahre sind das jetzt fast. Er war lieb, alle zu meiner Mutter. Hat auch Mama zu ihr gesagt.
Nee.
Mutsch hat er gesagt, so Wege. Sag mal, Mutsch, habe ich zu meiner Mama gesagt.
Inzwischen ist es schon nach 11 Uhr.
Ja, ihr müsst wissen, wie lange ihr noch... Wollt ihr noch warten, bis Helle kommt? Oder?
Was ist das Tennisdorf? Ihr könnt da drin sein. Meistens ruft da mal von den Tommy. Dann rufe ich immer, ja. Ihr könnt da sein. Siehst du? Ja!
Und dann, nach Stunden des Wartens, kommt Helle.
Wie immer!
In eine dicke Jacke gepackt, mit langsamen Schritten, schnaufend.
Was sagst du, Dicker?
Ich bin leider zu spät gekommen. Ich habe nachts um drei halt noch eine Schlafpille eingeklemmt.
Kannst du trotzdem erzählen oder ist dir...
Nö, nee, ist alles gut.
Ist es kalt draußen?
Nee, schönes Wetter.
Also gehen wir nach draußen. Auf einen schmalen Grünstreifen vor dem Portal des alten Anhalter Bahnhofs. Die ganze Gruppe kommt mit. Melli, Umut, Sünje, ihr Hund Duke, der hinkende Tommy und Helle.
Wenn ich was sage, dann mache ich das. Wenn ich eine Verabredung habe, bin ich dann und dann auch da. Diese Kaffee liegen bis nachts um drei. Dann halt eine Seroquilin um 300. Das ist die höchste Milligrammzahl, die man nehmen kann. Habe ich genommen. Ich bin eine halbe Stunde später eingepennt und bin um 8 Uhr wach geworden und dachte, ach du Scheiße.
Erstmal läuft Helle auf die andere Straßenseite, um in der Arztpraxis sein Heroinsubstitut zu holen. Er läuft ein wenig steif. Das dünne weißblonde Haar steht ihm wirr vom roten Kopf.
Aufgewachsen bin ich in Berlin. Sehr, sehr schlecht aufgewachsen.
Sehr schlecht aufgewachsen.
Viel Schläge.
Vier Schläge.
Vater Alkoholiker.
Helle hat jetzt eine Pille Subutex unter der Zunge, seinen Heroinersatz. Deshalb ist er manchmal schwer zu verstehen.
Nur Katastrophe. Deshalb versuche ich, aus dem Kreislauf wieder rauszukommen.
Wann bist du das erste Mal auf der Straße gewesen?
Bei 12 oder 11.
Mit 12. Oder 11.
Da habe ich mir aus Pappe ein Haus gebaut. Aber ich bin nicht abgehauen. Ich wurde rausgeschmissen. Ich denke mir,
dass das so geprägt hat.
Dass meine Mutter mich ersaufen wollte in der Badewanne. Weiß ich ja alles noch. Die hatte so einen Hass auf meinen Vater gehabt.
Weil mein Vater hat meine Mutter immer geschlagen. Doll geschlagen.
Bist genauso wie dein Vater.
Und dann hieß es immer, du bist genauso wie dein Vater. Und dann hat sie mich in die Badewanne runtergesteckt.
Und ich bin kein dummer Junge.
Und ich bin kein dummer Junge.
Kein Hohlkopf oder so.
Ich hätte mehr geschafft.
Wenn ich mehr Unterstützung gehabt hätte. Der Hass kam von meiner Mutter,
weil ich mit meinem Vater Ähnlichkeit habe.
Dadurch kam der Hass.
Dadurch kam der Hass.
Das war am Anfang der Recherche unsere Frage. Woher kommt der Hass auf Obdachlose? Wir wollten wissen, warum Menschen nach unten treten, Wohnungslose angreifen und wie diese mit der ständigen Bedrohung umgehen. Was wir erfahren ist, der brutale Übergriff auf einen schlafenden Menschen auf der Straße ist die Spitze des Eisbergs. Darunter liegen unzählige Erfahrungen von Missachtung und Aggression, die Wohnungslose besonders angreifbar machen.
Im Tiergarten wurde ich angezündet. Wir waren sieben Leute gewesen. Und ich habe an dem Tag aufgepasst. Weil einer musste immer am Standort bleiben.
Weil die ganzen Schlafsäcke, dass das nicht geklaut wird.
Dann sehe ich von weitem drei Leute kommen
mit grünen Flaschen in der Hand.
Ich dachte, das wären meine Kollegen, die zurückkommen.
Da habe ich mich umgedreht und bin gleich wieder eingeschlafen.
Und dann haben sie mich Spiritus und angezündet.
Warum zündet ein Mensch einen anderen an? Auf diese Frage wird auch am Berliner Landgericht versucht, eine Antwort zu finden. Die Staatsanwaltschaft Berlin fordert das Strafmaß aus der ersten Instanz für Miroslav L. auf 2 Jahre und 5 Monate zu erhöhen. Gerade sitzt L. schon in Haft, weil er nicht zum ersten Termin der Verhandlung erschienen war. Damit hat er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Jetzt wird die Sachverständige noch einmal gehört. Sie liest aus ihrem Bericht vor.
Das Opfer war ein Bekannter des Angeklagten. Sie hatten manchmal Konflikte über Geld und Alkohol. Aber Anfang 2020 war er nicht wütend auf das Opfer. Er gab an, Halluzinationen zu haben. Dabei hört er Stimmen. Er sieht auch die Hölle und hört seinen Vater. Er hat Angst vor dem Tod, Heroin und dem Teufel. Manchmal hört er auch den Teufel. Der Teufel sagt ihm, er solle sich umbringen. Oder lacht ihn aus. Und er sagt ihm auch, er solle anderen Leuten Leid zufügen. Aber die Stimmen haben ihm nicht gesagt, dass er dem Opfer etwas antun soll. Er hatte geregelte Schlafplätze und sein Hab und Gut immer bei sich. Er hat keine Zukunftsvorstellungen. Er will arbeiten, weiß aber nicht was. Er glaubt aber, dass er das könnte. Meine Verdachtsdiagnose war paranoide Schizophrenie. Er war in Polen 3-mal in psychiatrischer Behandlung, zum 1. Mal mit 12 Jahren. Er gab an, einen Pilotenschein zu haben und damit auf den Mars oder Jupiter zu kommen. Nach der Tat hat er sich mit dem Opfer wieder gut verstanden. Er gibt die Tat zu, kann sich aber nicht erinnern. Er will nach Hause. Sein Zuhause sei unter der Brücke. Ich sehe keinen Anlass zur Selbst- und Fremdgefährdung.
Am Ende wird der Forderung der Staatsanwaltschaft nicht stattgegeben. Miroslav L. wird aus der Haft entlassen. Sein Anwalt geht davon aus, dass er wieder auf der Straße leben wird. Einen Therapieplatz wird er in Deutschland voraussichtlich nicht bekommen, weil er nur Polnisch spricht.
Die Obdachlosigkeit ist ja nur ein Problemfeld der Menschen. Sucht ist ein großes Thema, Strafvollzug ist ein großes Thema. Dass man bei jedem Menschen merkt, dass diese Problematik, die jetzt besteht, egal wie alt der Mensch ist, schon in der Kindheit und Jugend begonnen hat und dass man da schon ansetzen müsste, um die Menschen davor zu bewahren, was ihnen jetzt passiert gerade. Und dass es dann auch bei ganz vielen Menschen schon so festgefahren ist, dass sie da gar nicht rauskommen.
Also ich glaube, dieses jederzeit Angreifbare, das macht dann eben auch manche Leute verrückt. Wenn man permanent angreifbar ist, ist es sozusagen eine dauerhafte psychische Belastung, die sich dann irgendwie auch niederschlägt. Bis hin zu Misstrauen gegenüber Leuten, die einem wirklich helfen wollen. Das ist das große Problem, ne? Das ist halt keinerlei Verschnaufpause und keinerlei Ruheraum. So 100% öffentlicher Raum, die ganze Zeit.
Aus Paul Neuperts Statistik bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geht hervor, dass seit 1989 in Deutschland mindestens 615 Wohnungslose getötet wurden. Von den meist männlichen Tätern stammten 55% selbst aus dem obdachlosen Milieu.
Aber diese Gewalt unter Wohnungslosen hat halt seine eigenen Charakteristika. Da geht es halt um die Gewalt um die begrenzten und enger werdenden Ressourcen. Da gibt es ganz häufig Gewaltfälle um Kleinigkeiten.
Psychische Extremsituationen und Verteilungskämpfe gehören auf der Straße zum Alltag. Die Corona-Pandemie hat die Konkurrenz um Schlafplätze in Notunterkünften verschärft und steigende Lebensmittelpreise treffen die Wohnungslosen besonders hart. Doch was ist mit der anderen Hälfte der Täter, denen, die nicht auf der Straße leben? Was treibt sie an?
War so kurz vor dunkel werden, aber war nicht dunkel. Und die 3 Personen habe ich ja nur gesehen, weil ich dachte, wenn meine Leute wieder zurückkommen, habe ich dann umgedreht und bin dann wieder eingeschlafen. Und dann haben sie mich überschüttet mit Spiritus. Ja.
Also so wie er das erzählt hat, war das, dass er im Schlafsack lag und seine Kumpels weggelaufen sind, irgendwie um was zu kaufen im Supermarkt und er auf den Schlafplatz aufgepasst hat. Und dann Leute gekommen sind, seinen Schlafsack getränkt haben, ihn angezündet haben. Und er das noch irgendwie bemerkt hat. Aber ich glaube auch, dass er sehr stark alkoholisiert war und es deswegen vermutlich nicht so schnell gemerkt hat. Und das irgendwie gemerkt hat und sich da rausgewunden hat.
Und eine alte Frau, eine alte Dame kam ein Glück mit dem Fahrrad. Das ist entstehen in ihm, hat die Polizei gerufen. Da haben sie abgeriegelt und dann haben sie gefunden. Die 3. Und ich saß im Polizeiauto, wo die Scheibe getönt war. Die konnten mich aber nicht sehen. Und die haben sie mir einfach vor der Nase gestellt. Dann sag ich, ja, den erkenne ich wieder.
8 Jahre sei das her, sagt Helle. Ganz sicher ist er aber nicht. Aber an den Gerichtsprozess und das Strafmaß erinnert er sich genau.
Ja, und der eine wurde verurteilt, der Jugendliche, zu 3 Jahren 9 Monate, war der erste Jugendliche. Der andere wurde verurteilt zu 4 Jahren 9 Monate, versuchten Totschlag, der andere 5 Jahre 6 Monate.
Als er uns zum ersten Mal davon erzählt, verspricht Helle uns die Akte von damals zu zeigen. Sie müsse in seinem ehemaligen Wohnheim liegen, aber dort ist sie nicht. Sein Anwalt könnte sie vielleicht noch haben. Aber wer genau sein Anwalt war, das weiß Helle nicht mehr. Zu viele Gerichtsverfahren hat er schon hinter sich. Von der Staatsanwaltschaft erhalten wir auf Anfrage ein Urteil, bei dem Helle der Geschädigte ist, aber in einem ganz anderen Fall. Wir durchforsten die Archive der Berliner Lokalpresse. Immer wieder finden wir da Berichte über Obdachlose, die angezündet wurden. Keiner passt wirklich zu Helles Geschichte. Letztlich können wir uns nur auf Helles Erzählung und die seiner Freunde verlassen.
Was war das Motiv? Also
Obdachlose klatschen, hat der eine gesagt. Selber, du mich gerade gefragt hast, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, warum zündet die Obdachlose an? Wie nennt man denn? Wer sagt ihr denn dazu? Was macht ihr denn? Warum macht ihr das? Ja, unter uns ist es so Obdachlose klatschen.
Also ich muss davon ausgehen, dass die sozusagen ein gewisses Menschenbild haben, weswegen sie sich jetzt gerade dieses Opfer ausgesucht haben, um da Gewalt auszuüben. Nämlich die Denke, dieser Mensch hat nicht dieselben Rechte auf Unversehrtheit, wie ich sie eigentlich für mich in Anspruch nehme. Der Mensch hat es verdient.
Ich weiß nicht, was das Motiv war. Langeweile oder Stärke zeigen oder komm, wir gehen heute mal Obdachlose klatschen. So wie sie vielleicht sagen, ey komm, wir gehen noch eine Runde Bilder spielen. Haben die dann so, ey komm, wir gehen Obdachlose klatschen. Und das hört man ja oft, dass auch Obdachlose auch totgeschlagen wurden.
Der Staat erfasst Angriffe auf Obdachlose in 2 Statistiken. Es gibt zum einen die sogenannte PKS, polizeiliche Kriminalstatistik. Hierin landet alles, was bei der Polizei angezeigt wird. Beleidigungen, Körperverletzungen, Tötungsdelikte. Nur über die Motivation sagt diese Statistik nichts aus. Und dann gibt es die PMK-Statistik. PMK steht für politisch motivierte Kriminalität. Das können zum Beispiel rassistische Übergriffe sein oder Gewalt, bei der Menschen wegen ihres gesellschaftlichen Status angegriffen werden. Doch im Fall von Obdachlosen hilft auch die PMK nicht weiter.
Ein Angriff auf ein Luxusauto würde sozusagen genau in dieselbe Kategorie fallen wie ein Angriff auf einen Wohnungslosen mit einer sozialdarwinistischen Motivlage.
Daniela Pollich, Kriminalsoziologin und Professorin an der Polizeihochschule NRW, hat tausende Seiten Ermittlungsakten analysiert. Ihre Studie zur Motivlage bei Angriffen auf Obdachlose ist mittlerweile 10 Jahre alt, aber noch immer die einzige systematische Untersuchung dazu in Deutschland.
Wieso greife ich einen wehrlosen Menschen an, der sowieso schon vom Leben stark gezeichnet ist und sowieso schon jetzt nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens steht, offensichtlicherweise, wieso greife ich denn den an? Diese ganzen sehr subtilen Mechanismen, die da zum Teil dahinter sind, die stehen oft in diesen Akten nicht drin und die können zum Teil von den Tätern selber gar nicht artikuliert werden. Wie gesagt, gerade wenn es so Jugendliche sind, die in so einem vielleicht sogar alkoholisiert in der Gruppe, dann irgendwie es besonders lustig in Anführungszeichen finden, jetzt einen Wohnungslosen zu bepinkeln oder so. Da kommt man recht schwer dran.
Ein menschenverachtendes Motiv bei einer Straftat kann heute, wenn es vor Gericht festgestellt wird, strafverschärfend wirken. Deshalb geben die Beschuldigten ein Abwertungsmotiv selten preis. Das war nicht immer so.
Also wenn man sich die alten Fälle anguckt aus den 90er Jahren, da gibt es ganz viele wirklich super offensichtlich rechtsradikal motivierte, sozialdarwinistisch motivierte Taten und Übergriffe. Da sind wirklich einschlägig bekannte Skinhead-Neonazis, richtig klischeemäßig, haben sich vorher betrunken und sind in der Gruppe losgezogen. Ja, man nannte es damals Pennerklatschen. So, ne? Die sind dann noch mit Springerstiefeln in die Gerichtsverhandlung gegangen, so nach dem Motto. Und die haben auch noch vor Gericht damit geprahlt, dass sie die Menschen zusammengeschlagen haben, getötet haben, weil sowas wie der gehört ja nicht in unser schönes, was auch immer. Und dass er es ja nicht anders verdient hätte.
Es kann aber auch der sich völlig politisch zentral einordnende Junggesellenabschied sein, der mit ein bisschen zu viel Alkohol im Kopf solche Taten begeht. Oder dass auch Jugendgruppen, denen ja in Anführungszeichen langweilig ist, sowas tun. Und nach meiner Interpretation steckt da ein zumindest implizites Vorurteils- oder Abwertungsmotiv immer drin.
Eines Morgens, als wir Tommy am Bahnsteig treffen, packt er gerade sein Geld weg. Auf 5 Stationen Bahnfahrt hat er 21 Euro geschnorrt.
Wenn ich weitermachen würde, also würde ich schon, also ohne zu übertreiben, so zu 30 Euro, 40 Euro schon machen.
Wie viel brauchst du so pro Tag? Also wenn jetzt nicht ein Zehner in der Praxis.
7 Euro.
7 Euro?
Ja, Zucker, Milch und in Korn.
Das ist für Tommys Mixgetränk. Weiße Flüssigkeit in einer großen Plastikflasche.
Eben, das ist Mäuseflüsse, nennt man das ja. Das ist Milch, Wodka und ein bisschen Vanillezucker. Dass man den Wodka nicht so im Hals, der kratzt sie nicht im Hals. Deswegen haben wir ein bisschen Vanillezucker. Dann schmeckt er so ein bisschen süßlicher und dann ist er angenehm und knallt. Ein Korn kostet 5,50 Euro, dann 80 Cent die Milch und 80 Cent der Zucker. Aber der Zucker reicht ja wieder für ein paar Tage.
Und was isst du?
Was ich esse, so was die Leute mir so geben. Und wenn ich Geld über habe, hole ich mir einen Döner.
Ja.
Abends.
Die Abwertung von Menschen, die nicht in die übliche Arbeits- und Verwertungslogik der Gesellschaft passen, hat eine lange Tradition. Beispiele finden sich schon im Mittelalter, wo es Gesetze gegen Landstreicher und Vagabunden gab. Im Nationalsozialismus wurden Obdachlose als eine der ersten Gruppen ab 1933 verfolgt und ab 1937 in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Noch immer ist die Abwertung weit verbreitet. 2021 teilt ein Viertel der Bevölkerung die Aussage, die meisten Obdachlosen sind arbeitsscheu und bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden. Einige Angreifer sehen sich offenbar als Vollstrecker.
Also man hat so eine ökonomistische Grundhaltung, die Menschen danach zu bewerten, wie nützlich sie eigentlich sind für die Gesellschaft. Und es gibt eben die Leute, die tun ja wenigstens was. Und es gibt die, die tun nichts und nehmen nur. Und das ist eine ganz stark verbreitete Denkweise, die nicht immer dazu führt, dass die Menschen gewalttätig gegenüber denen wären, die sie verachten. Aber es gibt eben immer mal wieder welche, die das dann vielleicht in einer Stresssituation oder wie auch immer, in die Tat umsetzen.
Daniela Pollich hat festgestellt, dass Menschen, die Wohnungslose angreifen, häufig selbst nicht in einer besonders guten sozialen Position sind. Je näher die eigene Stellung in der Gesellschaft an der von Wohnungslosen ist, desto größer ist das Bedürfnis nach Abgrenzung. Ein anderes Motiv für Angriffe ist die Verfügbarkeit von Wohnungslosen.
Gesetzt den Fall, was ja erklärungsbedürftig genug ist, dass man aus Langeweile jetzt Leuten Gewalt antun muss. Ne? Und da kommt man ja immer irgendwie wieder auf so ein Motivbündel im Sinne von, naja, Verfügbarkeit ist das eine. Ne? Wer ist zum Beispiel nachts einfach schutzlos auf der Straße? Wer muss da sein?
Hier hat gezeltet.
Hier habe ich gezeltet, sagt Helle auf dem kleinen Grünstreifen oben am Anhalter Bahnhof.
Hier vorne?
Ein lauter Ort mitten im Straßenverkehr.
Warum gerade hier?
Weil ich mich hier sicher gefühlt habe. Da ist ein Taxistand, da ist die Bushaltestelle, weil ich Angst habe.
Die Erinnerung an den Brandanschlag hält Helle auch Jahre später noch wach.
Also Schlafstörung, ja, traut ja nicht einzuschlafen. Schlafangst. Hat der Arzt gesagt, ich habe Schlafangst. Ja. Hier war ich sicher aufgehoben. Also ich habe mich ziemlich sicher gefühlt.
Also man könnte ja auch sagen, vielleicht ist man sicherer, wenn man sich versteckt. Aber hier bist du ja quasi so mittendrin, oder?
Ja, ich habe mich immer versteckt. In Schlachtensee, da haben sie mich zusammengerollt.
Schlachtensee, das ist ein schöner kleiner See am Rand von Berlin.
Da hast du keine Chance, du kommst aus dem Zelt nicht mehr raus. Da kommen viele Leute, rollen dich zusammen und dann geht's los.
Wann war das im Schlachtensee?
Das war auch, ich habe 3 Jahre gewohnt, war vor 7 Jahren ungefähr. Das ist ein See, wo jeden Tag immer Party ist, so Wochenende und so. Und da wurde ich auch ein Zelt eingewickelt. und wurde zusammengeschlagen. Und da kannst du nichts machen. Seitdem halte ich immer so ein scharfes schmittes Messer bei. Nicht um ihnen zu weh zu tun, sondern um mich zu erlösen, mich rauszuholen.
Dieses öffentliche Schlafen ist ein wichtiger Schutz vor Straftaten.
Das ist Olaf Schüssler, ein Kollege von Sünja Hansen bei der Berliner Stadtmission.
Wir machen Straßensozialarbeit, das heißt, wenn wir mit unseren KlientInnen arbeiten, dann bedeutet das, dass wir oft die einzigen Ansprechpartner, die einzigen Kontaktstellen zu einem in Anführungszeichen normalen Leben sind.
Über die Jahre hat Schüssler die verschiedenen Strategien der Obdachlosen kennengelernt, auf der Straße klarzukommen und sich zu schützen.
Das Passmann-Konzept. Ne? Zu zweit Geld machen, zu zweit Heroin konsumieren. Und daher kommt das Wort Passmann, zusammen aufeinander aufpassen. Das heißt, mindestens zu zweit einfach zu sein. Und so entstehen auch Freundschaften und Beziehungsverhältnisse, die lange halten können.
Ich wollte allein, aber Tommy kennt mich erst seit 35 Jahren. Er hat einen Wohnheimplatz, hat trotzdem bei mir entfernt, um mich nicht alleine zu lassen.
Zu zweit ist immer besser als alleine.
Wenn einer Helles Passmann ist, dann Tommy.
Ich hab immer gesagt, Mann, du hast ein Zuhause. Geh doch nach Hause, lass mich, komm schon klar hier. Nee, bleib hier. Du hast nicht mal Freundschaft.
Ich kenne nicht viele Menschen auf der Straße, die so eine enge Freundschaft haben und so eine Beziehung haben. Und deswegen finde ich das bei denen irgendwie immer total schön, dass sie sich haben und da sind, wenn es drauf ankommt.
Also er ist dann hergezogen und sagt, komm mal mit, ich habe eine Überraschung für dich. Dann hat er mich genommen, sagt er, kicke, hat ein Zelt aufgebaut. Ich dachte, du bist ja geil. Und dann, wenn es wirklich kalt war, haben wir uns angekuschelt. Hat er mich gewärmt praktisch, also meine Heizung. Naja.
Aber wir sind kein Pärchen oder so. Ja? Also
nee, um Gottes Willen.
Nee, das wäre auch nicht schlimm, aber ich stehe auf Frauen, ja. Aber da muss man gemeinsam stark sein. Ja, das ist egal, ja. Wenn der andere friert, zittert, dann nehme ich ihn in den Arm und wärme ihn. Das ist doch ja, normal. Ist,
man hält zusammen.
Ja. Man hält zusammen. Wenn man ihn zusammenhält, dann ist man am Arsch.
Liebes, wunderschönes Scheiß-Berlin, wir haben in den letzten Jahren zu viel verloren.
Eine Demonstration in Berlin-Friedrichshain. Organisiert von Hausgemeinschaften, denen Kündigung und Räumung droht, von Jugendlichen, die ihr Jugendzentrum verloren haben, stadtpolitischen Initiativen und Obdachlosen. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen, wie sie sagen, den Ausverkauf der Stadt und gegen die Verdrängung von Armen und Wohnungslosen aus dem Stadtbild. Am Mikrofon auf dem Lautsprecherwagen steht Marthe. Sie ist Trauerrednerin. Eine Blaskapelle spielt. Die Menschen sind auch gekommen, um Abschied zu nehmen. In aller Öffentlichkeit. Um die Stadtpolitik anzuklagen und zu erinnern. An ihre Nachbarinnen und Weggefährten, Passmänner und Passfrauen, die es nicht bis hierher geschafft haben.
Ich als Bestatterin kann sagen, es gibt viele Menschen, die nicht gesehen werden. Und auch die bitte ich, dass wir die in unser Herzen schließen. Benny. Peter H. Ingo. Josef.
Der zentrale Punkt ist ja bei Wohnungslosen, sie haben ja keinen Rückzugsort. Sie haben ja keine Tür, die sie abends hinter sich zuziehen können und dann durchatmen können. Ne? Also das, was jeder von uns hat, um so einen stressigen Tag zu verdauen. Und Menschen kriegen, glaube ich, erst so richtig mit, was das bedeutet, wenn sie die Wohnung verlieren.
Jeder Zweite auf der Straße hat sein Zuhause wegen Mietschulden verloren.
Die grundsätzliche Einstellung von mir oder auch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ist die, dass der beste Schutz ist die eigene Wohnung. Also muss man als Gesellschaft sich dafür einsetzen, dass jeder Mensch ein Anrecht auf eine Wohnung hat und die dann auch bekommt.
Es gibt natürliche Todesursachen und welche, die zu verhindern gewesen wären. Wir müssen nicht nur verstehen und akzeptieren. Wir haben guten Grund, neben der Trauer auch Wut und Fassungslosigkeit zu fühlen. Nun darfst du im Kollektiv einfach mal rauslassen, was gerade in deinem Körper drin ist. Ein Seufzer, ein Schrei oder einfach weinen. Ich fange jetzt einfach an, weil mir zum Schreien zumute ist, okay?
Ah!
Gefühle auch auszudrücken und ihm Raum zu geben.
Anhalter Bahnhof. Ein paar Wochen sind vergangen. Tommy wartet hier wieder auf Helle. Der hatte gerade Corona. Wir haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Mit Sünje nehmen wir den Fahrstuhl hinunter aufs Gleis.
Wie alt ist Helle?
Warte mal, der ist 70 geboren, glaube ich.
Ah, krass, okay.
Ja, aber sehr krank. Leberzirrhose, Hepatitis C, HIV, der hat alles.
Wir halten zusammen die Pech und Schwefel, also da kommt keiner ran. Wenn der nicht mehr ist, weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich habe auch schon gesagt, ich komme mit. Ja, holt mir Dings, eine Überdosis, ist mir egal. Oh, ist mir egal. Geht mit.
Es gehört zur Arbeit dazu, dass man Menschen auch beim Sterben zugucken muss. Das ist manchmal schwer.
Ja, ihr seid schon ein Herz und eine Seele, ne?
Ich hab alle durch mit ihm. Ja, wir haben Höhen, wir haben Tiefen gehabt, wir haben Geld gehabt. Das Einzige, was ich eigentlich warte, bis mein Vater stirbt. Ja, darauf warte ich, also mein Stiefvater, auf das warte ich. Ja, das ist eigentlich mein Wunsch, ja, das endlich krepierte Dreckstück. Ja, er hat meine Mutter so verkeilt, das Schwein. Ja, um uns Kinder auch. Und der ist sichtbarer Millionär. Und ich bin der einzige Erbe. Ja, wenn der stirbt, und der ist schon 92. Also er kann nie, und der ist hochkrank, schwer krank. Naja, dann habe ich das Geld. Ja, was mir zusteht, na, dann verpiss ich mir mit Hille, fliege ich mit ihm nach Amerika. Ja, und dann wollen wir uns natürlich einen riesen Bus kaufen.
Tommy erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Und ob das mit dem Erbe stimmt, kann keiner sagen. Aber wenn es ums Auswandern mit Helle geht, kommt er richtig ins Schwärmen.
Und warum Amerika?
Weil die medizinisch besser drauf sind als Deutschland. Und dann will ich kicken, dass er vielleicht doch noch eine Chance hat, doch ein bisschen länger zu leben. Und diese da Steuern, ja, die wollen ja gleich 1-2 Millionen haben. Ja, wenn ich da sage, der braucht eine Lebertransplantation und also. Ja, und das ist mir dann egal, ja, das Geld. Ja. Das Leben kann man nicht bezahlen, aber wir versuchen es.
Und während Tommy von Amerika träumt, kommt Helle an. Schwitzend, schwankend.
Es geht dem Ende nahe. Und wir singen alle tralalalala.
Wir wollten ihn nach seinen Plänen fragen. Er wollte in die Entzugsklinik gehen.
Wie geht's dir denn, Helle?
Aber heute winkt er ab.
Ja, meine Lungenflügel sind durch Corona, sind die Nebenwirkungen verengt und da kriegt manchmal keine Luft mehr. Das interessiert aber keine Sau, weißt du? Das ist einfach nur.
Das sind jetzt so die letzten Tage, oder?
Ja.
Wie gehst du damit um?
Wie
ich damit umgehe?
Das ist die Retourkutsche für mein altes Leben.
Das ist die Retourkutsche für mein altes Leben.
Weil ich damals gelebt habe. Damals auf der Straße. Drogenabhängig gewesen.
Damals auf der Straße. Drogenabhängig gewesen.
Ich denke einfach, ich steige auf die Kutsche auf. Ich werde sehen, wo ich hinfahre.
Ich steige auf die Kutsche auf. Ich werde sehen, wo ich hinfahre.
Entweder fahre ich ins Dunkle, wie der Tunnel.
Entweder fahre ich ins Dunkle, wie der Tunnel.
Oder ich war in Zelle.
Oder ich war in Zelle.
So schlecht bin ich falsch aus.
So ein schlechter Mensch war ich ja auch nicht. Angst haben fast alle. Gewalt im Leben von Obdachlosen.
Ein Feature von Johanna Tirntal und Timo Stuckenberg. Es sprachen Inka Löwendorf, Laszlo Kisch und Marek Hein. Technische Realisation Erik Michels. Regieassistenz Swantje Reuter. Regie Johanna Tirntal. Redaktion Thomas Nachtigall.
Ja, als ich Helle das letzte Mal gesehen habe, vorherige Woche meines Erachtens, war er ja erst gerade unschlüssig, ob das dort in dem Wohnheim so das ist, was er sich für sich wünscht. Der genießt das total, in der Natur zu sein und draußen zu sein und hätte am liebsten ein Zelt irgendwo am See und wird da jeden Morgen aufwachen und auf den See gucken. Aber gesundheitlich halte ich das für unrealistisch bei ihm. Wie es so langfristig bei ihm aussieht, ich glaube, das weiß er auch, weiß er selber auch gar nicht so richtig. Ja, ich denke, dass er von Tag zu Tag lebt gerade.
Die Recherche wurde gefördert durch die Otto-Brenner-Stiftung. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2023.